Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie dabei sind. Und heute, da hören Sie einen etwas anderen Büchermarkt. Der Deutschlandfunk, vielleicht werden Sie das wissen oder haben es schon in unserem Programm gehört, wird 60 Jahre alt. Dieses Jubiläum haben wir hier in der Literaturredaktion zum Anlass genommen, in unser Archiv zu schauen und ein paar besondere Sendungen daraus zu bergen. Ja, und im heutigen Büchermarkt hören Sie den ersten Teil einer Sendung von der Frankfurter Buchmesse 1973. Ihr Titel: Wer manipuliert die Literatur? Worum es den beiden Moderatoren Peter Kliemann und Klaus Sauer ging, ist die Mechanismen und Strategien des damaligen Literaturbetriebs zu hinterfragen. Eine Debatte, von der mir bemerkenswert erscheint, dass sie auch damals schon mit einer solchen Vehemenz geführt wurde. Sie hören in dieser Sendung Positionen und Einschätzungen des Soziologen Frank Benseler, von Karl-Heinz Bohrer, dem Literaturtheoretiker und Ästhetiker, der im vergangenen August verstorben ist, von Heidi Dürr, Wolfgang Rudolf Langbucher, Peter Meyer-Dohm und dem Soziologen Alfons Silbermann.
Der Buchmarkt, wird er manipuliert?
Ja.
Wo?
Wie, müssen Sie fragen.
Oder wie? Ganz kurz geantwortet.
Durch einseitige Reklame, durch Bestsellerinstitutionen verschiedenster Art und leider auch durch eine diesen Manipulatoren immer mehr folgende Kritik, die keine Kritik mehr ist, sondern Aufbereitung des von den Verlagsmanipulatoren behaupteten und der Mehrheit der Verkäufer verkauften.
Wenn Sie damit meinen, dass irgendwo also ein böser Mensch herumschleicht, der ideologisch oder finanziell, nicht wahr, die Sache manipuliert, so antworte ich mit Ausnahmen klar mit Nein. Wenn Sie damit aber meinen, dass der Gesellschaftsprozess selber ein hoch manipulierender ist, dann würde ich sofort mit Ja antworten.
Und so dumm, wie manche glauben, dass die Menschen sind, so dumm sind sie nicht, sodass man sie herumführen kann, wie man will.
Der Buchmarkt wird manipuliert, und zwar von den Käufern. Die Käufer sorgen durch ihr Kaufverhalten, dass das auf den Markt kommt, was ihre Interessen befriedigt.
Es gibt manipulierte Buchteilmärkte.
Und welche wären das?
Es sind die Teilmärkte einzelner Titel. Und hier fallen mir natürlich zuallererst gemachte Bestseller ein.
Lässt sich natürlich bis zu einem gewissen Grade manipulieren. Aber gerade diese Bestseller zeigen, dass die Manipulation nicht endlos ist. Es ist eine Illusion anzunehmen, dass man mit sehr viel Geld irgendein Buch in Hunderttausende von Exemplaren verkaufen könnte.
Wer manipuliert die Literatur? Lässt sich der Markt der Bücher überhaupt manipulieren? Das Stichwort Bestseller drängt sich auf, wenn Auskunft gegeben werden soll über die vorherrschenden Einflüsse auf den Buchkonsum und über Fehlsteuerungen in Buchproduktion und Buchvertrieb. Aber die kontroverse Einschätzung des Bestsellers zeigt, wie unterschiedlich der derzeitige Buchmarkt in der Bundesrepublik beurteilt wird. Wie weit ist er intakt? Wie weit sichert er, dass die individuellen und die gesellschaftlichen Bedürfnisse nach jeglicher Art von Literatur auch tatsächlich befriedigt werden? Eine vergleichsweise optimistische Antwort gibt zunächst der Kommunikationswissenschaftler Dr. Wolfgang R. Langenbucher.
Ich würde diese Frage beantworten, indem ich den Buchmarkt vergleiche mit anderen Kommunikationsmärkten, zum Beispiel dem Tageszeitungsmarkt oder dem Rundfunk- und Fernsehmarkt oder dem Zeitschriftenmarkt. Und da kann man schon allein an der Zahl der Titel, die produziert werden, sehen, dass es nirgends geradezu so zu den Strukturbedingungen gehört, mehr zu produzieren, eine Überproduktion zu betreiben wie auf dem Buchmarkt. Und von daher würde ich sagen, verglichen mit allen anderen Kommunikationsmärkten ist es auf dem Buchmarkt bestimmt am besten gesichert.
Weniger positiv dagegen stellt sich der Buchmarkt für den Soziologen Professor Frank Benseler dar.
Intakt ist der Buchmarkt für die Leute, die daraus ein Geschäft machen wollen. Die haben nämlich ganz erhebliche Gewinne, nennen wir es Profite. Sie haben aber die Frage richtigerweise auf die Bedürfnisse der Konsumenten abgestellt. Und da sage ich ein ganz großes Nein. Das, was ihnen angeboten wird, entspricht ihnen weitgehend, diesen Bedürfnissen weitgehend nicht. Und das, was sie brauchen, kriegen sie weitgehend nicht. Das Bedürfnis ist da, aber jetzt wollen wir differenzieren, nicht das mit Kaufkraft in der Weise, wie es also verlangt wird von den Unternehmern, ausgestattete Bedürfnis.
Vereinfacht gesagt, für bestimmte Zielgruppen produzierte Titel, beispielsweise wissenschaftliche Literatur, sind für Teile dieser Zielgruppen, Beispiel Studenten, zu teuer und werden deshalb eingestampft. Andere beunruhigende Symptome nennt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Peter Meyer-Dohm.
Einmal, dass wir eine immer stärkere Betonung weniger Titel in einem sonst breiten Titelangebot haben durch den Verlag. Zweitens, dass der Buchhandel drauf und dran ist, sich aus der Fläche zurückzuziehen, gewissermaßen auf einige kulturelle Knotenpunkte. Ich erinnere hier an die Krise des Kleinstadtsortiments. Diese zwei Dinge, das scheinen mir sehr bedenkliche Erscheinungen zu sein.
Auf der einen Seite also eine noch immer breite Titelproduktion, ja Überproduktion, die auf der anderen Seite aber immer geringere Chancen hat, in dieser Breite für den Konsumenten noch erreichbar zu sein. Zu diesem Fazit kommt auch die Publizistin Heidi Dürr.
Eine Gefahr sehe ich, die die Intaktheit des Buchmarktes in Frage stellt, von der Vertriebsseite, nämlich vom Buchhandel her. Die finanzielle Situation des Sortimentsbuchhandels hat sich zwar in letzter Zeit etwas gebessert, aber sie ist insgesamt ziemlich düster. Und der Buchhandel versucht, diese schlechte finanzielle Situation dadurch auszugleichen, dass er rationalisiert und seine Serviceleistungen einstellt. Und das macht natürlich die Transparenz des Buchangebotes doch sehr fragwürdig.
Wenn der Ladenbuchhandel aus wirtschaftlichen Gründen sein Lager ebenso einschränken muss wie das Besorgungsgeschäft, wird der ausgefallenere Titel für den Käufer schwerer greifbar. Beeinträchtigt, ja gefährdet, ist also der Weg vom Buch zum Leser. So sieht es auch Dr. Wolfgang Erlangenbucher, der sich den Buchverkauf dichter am Käufer wünscht.
Ich glaube, dass nicht jedes Buch zu dem Käufer kommt und zu dem potenziellen Interessenten und Leser, für den es vom Autor und vom Verlag gedacht ist. Und zwar einfach deshalb, weil für diese riesenhafte Produktion auf dem Buchmarkt nicht die notwendige Transparenz in der Vermittlung da ist. Das heißt, das gesamte Vermittlungssystem, vor allem aber der sogenannte Sortimentsbuchhandel, ist eigentlich angesichts dieser Überproduktion überfordert.
Der Buchmarkt, das machen die Auskünfte übereinstimmend deutlich, ist in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Doch wenn nicht jedes Buch zu dem Leser kommt, für den es gedacht ist, so kann es dafür auch Gründe geben, die nur indirekt mit dem Buchmarkt selber zu tun haben. Faktoren, die von außen auf den Buchmarkt einwirken. Welche sind es und welche Rolle spielen sie? Frank Benseler?
Jetzt sag ich was ganz Scheißes, der Volksschullehrer. Über die Bedürfnisse zu lesen, entscheidet tatsächlich in Deutschland die Grundschule. Lesen lernen, also ABC begreifen und lesen ist ja ein großer Unterschied. Buchstabieren und begreifen, dass in diesen merkwürdigen Buchstaben die eigenen Daseinsinteressen berührt sind, ist ein noch größerer Unterschied. In dem Maße, wie die Volksschullehrer die Kinder über Lesen grundrechtsmündig machen, in demselben Maße haben wir nachher die echten Bedürfnisse im Buchhandel oder gegenüber dem Buchhandel artikuliert. Ich glaube, wir sind davon noch sehr weit entfernt.
Dass die Einflüsse, die den Buchmarkt von außen steuern, auch die Manipulationsmöglichkeiten begrenzen, betont Wolfgang Erlangenbucher, der diesen Einflüssen ebenfalls den Vorrang einräumt.
Ich bin aus der Sicht von kommunikationswissenschaftlichen Ergebnissen und von kommunikationswissenschaftlichem Denken her der festen Überzeugung, dass es die Einflüsse, die Faktoren von außen sind. Alle Fakten, die man darüber kennt, ich meine, sie zeigen, dass, wenn man die Faktoren gewichten müsste, das stärkste Gewicht einfach bei sozialen, politischen, individualpsychologischen Zusammenhängen liegt. Und der zweite Faktor ist das Ineinander der verschiedenen Medien heute. In diesem multidimensionalen Medienmarkt hat kein einzelnes Medium und schon gar nicht ein einzelnes Buch oder ein einzelner Verlag die Möglichkeit, in einem dramatischen Sinne zu manipulieren.
Der Soziologe Alfons Silbermann zieht die gleiche Konsequenz.
Es gibt aus der Kommunikationsforschung einen sehr alten Satz, der sich auch immer wieder erwiesen haben. Die Menschen hören, sehen und lesen, was sie zu hören, zu sehen und zu lesen wünschen. Nämlich in dem Sinne, worauf sie präkonditioniert sind.
Auf den Zusammenhang von Außeneinflüssen und Binnensteuerung des Buchmarkts macht Peter Meyer-Dohm aufmerksam.
Zunächst kann man hier Erfahrungen aus der allgemeinen Konsumforschung nutzen. Und diese Erfahrungen sagen, dass jedes Angebot in starkem Maße Bedürfnisse formt, Wünsche weckt. So ist es auch mit dem Buchmarkt. Wir dürfen die Bedürfnisse, die Nachfrage nach Büchern und das Angebot nicht isoliert voneinander sehen. Beides steht in einem Zusammenhang von Anpassung und Beeinflussung. Das eine beeinflusst das andere. Wenn man das erkannt hat, ist es außerordentlich schwierig zu sagen, dieser Faktor ist wichtig, jener Faktor ist wichtig, ein dritter Faktor ist wichtig.
Gewiss lassen sich die Einflüsse, die vom Buchmarkt ausgehen, nur schwer nach ihrer Wichtigkeit und Bedeutung sortieren. Immerhin sind einige Faktoren von erheblicher Wirkung selbst dann auszumachen, wenn die Frage, welcher von ihnen auf dem Buchmarkt beherrschend ist, kaum beantwortet werden kann.
Sehr relevant ist ganz offensichtlich immer noch das Image eines Autors, seine Bekanntheit. Nicht zuletzt deshalb die vielen im Fernsehen prominent und populär gewordenen Buchautoren, für die sich das in der Regel ja auch ausgezahlt hat.
Das Warum ist klar. Die Erträge aus der Buchproduktion haben in Westdeutschland nur etwas unter 1% der westdeutschen Schriftsteller bisher ernähren können. Sie sind also darauf angewiesen, ihre Sachen noch einmal zu verwenden, also Fernsehen. Und da passiert es. Da kommt großes Geld, davon kann man leben. Und dann ist ja klar, wenn man sieht, dass man durch Werbung für die Sachen, die im Druck erschienen sind, mehr Geld als durch die eigentliche Hauptsache machen kann, dann tritt ein unheilvoller Zirkel ein. Warum macht man eigentlich noch die Bücher, wenn man vom Abglanz der Bücher in der Werbung für Bücher besser leben kann?
Die Rolle des Autors wird von Dr. Langenbucher und Professor Benseler also unterschiedlich und zwiespältig eingeschätzt. Unterschiedlich wird auch der Einfluss der Werbung beurteilt. Die erst seit wenigen Jahren in großem Stil betriebene Buchwerbung gilt oft als Beispiel für Manipulation auf dem Büchermarkt. Demgegenüber schränkt Professor Meyer-Dohm ein.
Da ich mich wissenschaftlich mit Werbung auseinandergesetzt habe, habe ich eine gewisse Allergie gegen das Wort Manipulation in diesem Zusammenhang. Und zwar, weil in der Regel Werbung eher ein Ausbeuten und ein Verstärken eines latent gegebenen Bedürfnisses ist, als das Aufpflanzen eines ganz neuen Kaufwunsches, der vorher gar nicht da gewesen wäre. Wenn wir uns Werbung aus dieser Sicht anschauen, dann stellen wir fest, dass die Werbung im Buchmarkt noch weit entfernt ist von der Resonanz und der Bedeutung der Werbung in anderen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Trotzdem meine ich, dass wir hier erst am Anfang stehen, besonders wenn man die deutsche Buchwerbung mit der amerikanischen Buchwerbung vergleicht.
Wird das Buch künftig also doch, wie oft befürchtet, wie ein Markenartikel produziert und verkauft? Noch einmal Professor Meyer-Dohm.
Nein, die Entwicklung sehe ich nicht, weil zwischen dem Markenartikel und dem Buch grundsätzliche Unterschiede bestehen, etwa die Fertigung in kleinen Losgrößen, sprich Auflagen beim Buch, die Massen- und Dauerfertigung beim Markenartikel. Das ständige Wechsel der Titel, Neuauflagen und so weiter, während der Markenartikel auf Konstanz abzielt und so weiter.
Noch am ehesten gleicht die Werbung für Bestseller der Markenartikelwerbung. Bestseller sind denn auch nach Meinung des Literaturkritikers Karl-Heinz Bohrer eine gravierende Beeinträchtigung des literarischen Markts.
Methoden der Manipulation sind erstens, der Typus des Bestsellers, Stichwort Bestseller, verbunden mit den Bestsellerlisten Und zweitens, die Aufwand, der finanzielle Aufwand, der von Verlagen für diese Bestseller betrieben wird. Und zweitens die Vorausreklame. Diese beiden Momente, die einseitige Verlagsreklame für Bestseller und das stupide Folgen einiger Presseorgane dieser Bestsellerlisten, diese beiden Faktoren spielen eine verhängnisvolle Rolle. Seit 3-4 Jahren würde ich meinen, für die Überlebenschance der Literatur, um die es eigentlich gehen müsste.
Wolfgang R. Langenbucher hält die Manipulationsmöglichkeiten auch hier für begrenzt.
Und zwar zeigt der Blick auf die Bestsellerlisten meiner Meinung nach, dass es schon einen Punkt gibt, bis zu dem man manipulieren kann. Ich denke, dass dieser Punkt irgendwo bei 40.000 oder 50.000 Exemplaren liegt. Und dann tritt etwas ein, was man die Wirkung der Mundpropaganda nennen könnte, die gerade beim Buchkauf und bei der Buchlektüre außerordentlich wichtig ist. Das heißt, ein Buch, das mit noch so viel Werbung in den Markt geschoben wird, wird an einer bestimmten Grenze nicht mehr weiterkommen, wenn diese Werbung nicht unterstützt wird von dem interpersonellen Gespräch, dass der eine zum anderen sagt, du hast du das schon gelesen und das ist vielleicht spannend.
Dass die Rolle des Sortimentsbuchhandels besonders kritisch eingeschätzt wird, klang schon in einigen Auskünften an. Der Soziologe Alfons Silbermann misst dem Ladenbuchhandel besondere Bedeutung bei.
Wenn Sie fragen, wer übt eigentlich den dominierenden Einfluss aus, so darf ich Ihnen als Soziologe sagen, weder der Autor noch die Verlage, sondern der Ladenbuchhandel. Der Ladenbuchhandel ist die letzte Instanz der Empfehlung. Das heißt, derjenige, der in einem Ladenbuchhandel verkauft, der Verkäufer ist wie beim Möbelverkauf, derjenige, der die Ware an den Mann bringen muss.
Die Journalistin Heidi Dürr beurteilt die Rolle des Sortiments so.
Der Ladenbuchhandel hat, wenn man so will, einen negativen Einfluss. Zwar hat der Ladenbuchhandel seine Beraterfunktion, die er noch vor einigen Jahren ausgeübt hat, weitgehend eingebüßt. Auf der anderen Seite übt er einen restriktiven Einfluss aus, nämlich in dem Sinne, dass er bestimmte Bücher, beispielsweise niedrig rabattierte Bücher, nicht mehr ans Lager nimmt. Oder indem er, wenn ein Verlag einen bestimmten Bestseller anbietet und für den besonders starke Werbung macht und es abzusehen ist, dass dieses Buch in großen Stückzahlen angeboten wird, dann neigt der Sortimente heute dazu, von der übrigen Produktion des Verlages höchstens noch ein oder zwei Exemplare abzunehmen.
Eine Veränderung des Vertriebssystems hält Professor Benseler angesichts der Situation des Sortiments für dringend geboten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der feste Ladenpreis fällt.
Der feste Ladenpreis ist die Voraussetzung für die Existenz zahlloser Buchhandlungen in der Bundesrepublik. Wenn der feste Ladenpreis fällt, dann würde das bedeuten, dass die Bücher bis 50% billiger werden könnten. Bis 50%, das ist die Spanne für den Vertreter und die Spanne für den Buchhändler. 50%. Also ein Buch, das normal jetzt 30 Mark kostet, würde dann 15 Mark kosten. Ein gewaltiger Unterschied. Diese 15 Mark könnte es kosten dann, wenn die westdeutschen Verlage, die Produzenten, die Möglichkeit hätten, im Direktvertrieb über Mail-Order ihre Bücher loszuwerden. Zunehmend kaufen die Leute, und nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Großstädten, nach Katalog. Sie wissen, Neckermann, Quelle, wenn die kommen, große Sensation, immer die blättern durch. Warum, jetzt mache ich da also eine Hypothese und eine provokatorische Frage, warum werden Bücher nicht nach Katalog gekauft, mit der Chance, 50% zu sparen?
Das war der erste Teil der Sendung »Wer manipuliert die Literatur?« Anlässlich der Frankfurter Buchmesse 1973 wurde diese Sendung produziert. Wir wiederholen sie hier im Büchermarkt aus Anlass des 60-jährigen Deutschlandfunk-Jubiläums, das uns ein wenig in unserem Archiv hat stöbern lassen. Morgen, wenn Sie mögen, hören Sie den zweiten Teil der Sendung »Wer manipuliert die Literatur?« Und damit geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Einen guten Tag wünscht Wiebke Poromka.